Deine Gnade, Herr, sie fällt auf uns. Deine Gnade ist es, worin wir uns leben. Wir sind alles Gnadenkinder in diesen Augenblicken. Anbetung sei dir, oh Gott. Halleluja, Halleluja, ich preise dich. Oh, Glorie, Herr, deine Gnade. Vielleicht ist jemand da, der ganz besonders für die Gnade Gottes danken möchte. Der sagen möchte, danke, danke, Vater, dass du mir Gnade erwiesen hast, dass du mir barmherzig warst. Ich habe dein Erbarmen erlebt. Danke, Herr. Jemand da, der danken möchte. Ja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, für deine Gnade. Noch jemand, der für die Gnade danken möchte. Danke, Jesus. Danke. Preis Gott. Vielleicht noch jemand, der mit Danken versuchen möchte. Versuch dein Problem nicht mit Jammern zu lösen, sondern mit Danken. Optimismus, mit Zuversicht, mit etwas Positivem. Und Danken ist etwas Positives. Danke Gott, dass du heute Morgen aufstehen durftest. Danke Gott, dass du heute Morgen die Güte Gottes erlebt hast, wieder ganz neu. Seine Güte ist alle Morgen neu, das ist gewaltig. Danke Gott, dass du hierher kommen durftest, dass du noch am Leben bist, dass es dir wohl geht sonst. Danke. Wer möchte mit Danken nochmals probieren?
Herr Vater, ich danke für deine Liebe, für deine Kraft, die uns jeden Tag neu gibst. Ich danke dir dafür.
Ja. Danke. Halleluja. Noch jemand, der ein Dankeschön hat. Praise Gott. Halleluja. Hab Dank, Herr. Hab Dank. Hab Dank für Jesus. Hab Dank für den Heiligen Geist. Hab Dank für dein Wort. Hab Dank für deine Gemeinde. Hab Dank für Brüder und Schwestern. Hab Dank für dein Volk, oh Herr, dass du uns an unsere Seite gestellt hast und dass wir nicht allein sind. An diese große Kirche, an die große Gemeinde weltweit, diese universelle Gemeinde Jesu. Danke, Herr. Danke, dass wir einfach dir danken dürfen heute Abend. Hab Dank. Oh, Gloria Massando der Purishi Tirisante. Herr, wir stehen mit einem dankbaren Herzen vor dir. Oh, wir stehen mit einem dankbaren Herzen vor dir, weil Jesus, du so viel für uns getan hast. Du hast den Preis für unsere Erlösung bezahlt. Oh, du hast die Schuld hinaufgetragen ans Kreuz. In deine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Oh, du hast uns den Heiligen Geist gesandt, den Tröster, den Beistand. Ich preise dich, oh Gott, und bete dich an. Hab Dank, hab Dank. Shiramasindu, elemeshinduri salarasandi. Gloria salara. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, praise Gott. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Danke, Jesus. Lasst uns Platz nehmen. Halleluja. Hab Dank von Herzen. Herz muss mitarbeiten. Amen. Okay. Ich möchte ganz herzlich einladen, zuerst einmal zu unseren Veranstaltungen hier im Haus. Morgen früh haben wir einen Gast aus Kanada. Ich möchte also zu unserem Gast aus Kanada einladen. Er ist Indianer. Er ist hier in einer Tagung in Potsdam und ich hole ihn ab, habe ich gesagt, also wenn solche Leute von so weit her gereist sind, er wird hier sprechen, Pastor Stanley McKay, er ist Indianer, seine Muttersprache ist Cree, also ein Cree-Indianer. Wir haben ja schon verschiedene Indianerstämme hier gehabt, also buntes Volk, und man kann von ihnen sehr viel lernen. Sie haben ein ganz anderes Gefühl, wenn sie von Gott sprechen,
so von diesem großen Geist. Also ich bin ergriffen. Und er wird uns hier ein Gebet sprechen und er wird auch gleichzeitig eventuell, ich versuche ihn zu bitten, auch eine Predigt zu halten. Aber er wollte nur uns grüßen und ein Gebet sprechen. Aber ich werde bitten, mach eine Predigt draus aus dem Grußwort. Meine Bitte, also lasst uns morgen ihn herzlich willkommen heißen und lasst auch, dass wir da sind. Dann möchte ich für Sonntagabend einladen. Wir werden Sonntagabend ein Mitarbeiterplenum haben. Es wird um einige ganz konkrete Pläne gehen. Wir haben die Evangelisation mit Billy Smith vor uns und die möchten wir im Gebet und auch technisch vorzubereiten. Denn ich denke, es sind 19 Gottesdienste, die wir mit Billy Smith hier erleben werden. Also es ist eine große Evangelisation, die muss gut vorbereitet werden im Gebet, technisch und so weiter. Da wird so viel gebraucht und ich möchte alle, die irgendwie etwas tun möchten, herzlich einladen zu diesem Plenum. Dann auch über die Arbeit der Gemeinde, dem Ausbau, was hier geplant und angedacht ist, was bisher gewesen ist, dass ich so einen kurzen Bericht euch gebe. So, ich möchte euch herzlich einladen, wenn es irgendwie geht, kommt. Und dann auch ein bisschen Orientierung für die Zukunft, was möchten wir wirklich tun und auch mit Lenny West und die Gruppe mit 40 Amerikanern, die dann hierher kommen und die wollen ganz Berlin unsicher machen. Die wollen hier eine Woche lang oder 10 Tage lang Konzertevangelisation machen. Die bringen eine Band mit, also, und sie wollen hier Konzertevangelisation machen, 10 Tage lang und dann auf der Straße draußen Einsätze, Pantomime, dann wollen sie Theater und was sie noch draußen alles machen können. Die üben jetzt schon, planen jetzt schon und so, und wir möchten auch hier unser Bestes geben und nicht abseits stehen. So, und dann auch so vielleicht eventuelle Änderungen oder Pläne, Anschaffungen. Ich möchte das einfach euch mitteilen. Und wir wollen miteinander reden und vielleicht sind auch welche Fragen da. Wir wollen also miteinander plaudern über die Arbeit des Werkes oder des Reiches Gottes. Okay, heute Abend mache ich wieder so in 2 Teile. Gestern sprach ich über das verweigerte Gefühl, das unterdrückte Gefühl, das unverarbeitete Gefühl. So viele Menschen leben mit unterdrückten Gefühlen. Und sie kommt, da staut sich was an und irgendwann explodiert es. Heute Abend mache ich ein Stück weiter an diesem Thema. Hab ein gutes Gewissen. Oder werd fertig mit einem schlechten Gewissen. Ich weiß nicht, ob du ein schlechtes Gewissen hast. Aber Gewissen spielt in unserem Leben eine ganz große Rolle. Und der Teufel greift, wenn er uns angreift, immer entweder an unserem Gefühl oder an unserem Gewissen. Das sind diese 2 Angriffsflächen des Feindes. Er klagt uns an. Guck mal, was du wieder gemacht hast. Es gibt verschiedene Gewissensformen, Volksgewissen, Weltgewissen, das anerzogene Gewissen. Gewissen ist zum Teil anerzogen. Dem Kannibalen ist es keine Sünde, einen Menschen zu verspeisen. Im Gegenteil, das ist für ihn fast ein Gottesdienst, so weil es einfach in seiner Tradition so drin steht. Also Gewissen ist kulturbedingt, Gewissen ist traditionsbedingt, erziehungsbedingt. Man hat irgendwo etwas mitbekommen und man weiß, und jeder weiß, auch der Kannibale, der weiß, was gut und schlecht ist. So Gewissen ist ein Rest des alten, uralten Gottesbewusstseins. Und das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Es gibt keinen Menschen, der kein Gewissen hätte. Ich möchte 2 Bibelstellen dazu lesen. Zuerst einmal Römer Kapitel 2. Das ist über die Heiden. Was ist mit den Leuten, die kein Evangelium gehört haben, nie in eine Predigt gewesen sind, nicht Billy Graham vernommen hat, nie Reinhard Bonnke gehört haben, nie Johannes Matutis gehört haben? Was ist mit diesen Menschen? Gehen die dann verloren? Oder wenn sie nie mit einer christlichen Kirche in Berührung gekommen sind, was ist mit ihnen? Und hier sagt uns Paulus, gerade ganz besonders im Römerbrief, eindeutig, was es auf sich hat. Diese Menschen, ja, sie haben ein Gewissen. Aber ich lese Kapitel 2. Kapitel 1 steht ja auch da. Aber Kapitel 2, Vers 14. Kapitel 2, Vers 14. Wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie die das Gesetz nicht haben, sich selbst eingesetzt. Also das Gewissen ist so etwas wie das mosaische Gesetz im Alten Testament. Sie haben also, selbst wenn sie es nicht kennen, haben sie das Gesetz in sich. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab, ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. So, die Gedanken. Gewissen kommt aus dem Lateinischen, was wir hier haben, und heißt übersetzt Mitwisser. Wir haben also immer einen, der das mitweiß. So unser Schatten. Gewissen ist das höhere Ich, würde vielleicht sagen, dieses sittliche Bewusstsein, etwas Persönliches, die sittliche Überzeugung. Es gibt auch eingeschläfertes Gewissen. Manche Leute haben gar kein Gewissen mehr. Man kann so abgebrüht werden. Aber normale, anständige Leute, wenn sie was Schlechtes tun, werden sie rot. Also das heißt, das Gewissen arbeitet noch. Sie kommen in Verlegenheit. Also man kann an der Körpersprache merken, also da ist nicht ganz alles koscher. Das Gewissen. Und viele Menschen unterdrücken das Gewissen, wollen das nicht wahrhaben, dieses Mitwissen. Irgendwas, gestern habe ich erzählt euch von dem Mann, der nicht sterben konnte, tut den Dackel raus, diese Geschichte. So, der keinen Frieden hatte, bis ans Sterbebett. Es kann einen so lange verfolgen. Und viele Menschen versuchen die Sünde, was sie belastet, dieses, was sie anklagt. Sie wissen, ich habe Unrecht getan, es war nicht korrekt. Und das klagt sie dann an und sie versuchen das zu verstecken. Ich habe von den, ich weiß nicht, wie viele von euch so aus der Schulzeit noch von dem spartanischen Knaben gehört habt. Der spartanische Knabe hat einen Fuchs gefangen und damit er niemand merkt, hat er den Fuchs, wie er hatte, so gepackt und in seinen Mantel gesteckt. Und der Fuchs hat sich bis in sein Herz hineingebissen, bis er tot umfiel nachher in der Gruppe. So viele Menschen, und das ist so ein typisches Bild mit einem schlechten Gewissen, so wie dieser Fuchs. Diese Bestie, man fängt und man gibt nicht preis. Und der frisst sich rein, frisst das Herz auf oder zerfleischt nachher. Der kommt schon durch. So, wenn wir das nicht rauslassen, nicht bekennen, das schlechte Gewissen geht mit uns überall. Ich denke nur an Kain. Beispiel Kains in Genesis, erste Abschnitte von Moses. Kain hat seinen Bruder erschlagen. Und dieses böse Gewissen war sein Weggenosse. Das war so das Zeichen, das Brandmal, das Gott in ihn gesetzt hat. Dieses schlechte Gewissen. Überall, wo er hinkam, hat er schlechtes Gewissen gehabt. Konnte machen, was er wollte. Und Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, die tun sehr viel. Sie sind große Menschen, die dann irgendwas leisten, was vollbringen. Sie versuchen, etwas zuzudecken. Zu vertuschen, einfach in ihrem Leben. Sie versuchen also, Kain baute eine Stadt nach der anderen. Er ist der Vater der Künste, der Vater der Schmiede, alles Mögliche. So, der Urheber, all dies, auch seine Nachkommen versuchen große Dinge zu tun, um ihr Gewissen zu beruhigen. Es lässt sich nicht. Gewissen lässt sich auf normale Art und Weise einfach im Versteck, im Verborgenen nicht beruhigen. Das Gewissen braucht immer eine Rechtfertigung. Entweder gute Werke, einen guten Zweck, und da sehen wir auch bei Kain, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das geht mich nichts an, der soll selber gucken, wie er zurechtkommt. Ich muss auf ihn nicht aufpassen, wenn er da zu Tode kommt. Da sucht man so eine Gewissensbeschwichtigung, manche spülen mit Alkohol oder mit Drogen, um zu verdrängen das schlechte Gewissen, das sie plagt. Menschen, die ihrem inneren Gesetz, und ich habe hier gelesen, jeder Mensch, auch die Heiden, haben ein inneres Gesetz in sich, abweichen, bekommen schreckliche Träume, schweißgebadet, sie werden verfolgt und niemand jagt sie. Aber das schlechte Gewissen verfolgt und jagt sie. Wer ein gutes Gewissen hat, der kann allezeit fröhlich sein, in allen Begebenheiten, egal was passiert, ruhig, es wird schon recht werden. Sokrates hat einmal gesagt, aber ob das wahr ist, weiß ich nicht. Guten Menschen kann nichts Schlechtes passieren. So. Also, wenn du ein gutes Gewissen hast, brauchst du nicht zu befürchten, da kannst du jeder Gefahr getrost ins Auge schauen, kannst überall hingehen, kannst dich überall sehen lassen. Aber wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, dann muss er sich ständig immer eine Maske tragen, sich immer tarnen, immer irgendwo untertauchen. So viele Menschen tauchen unter Berlin, als sie noch eine Insel im Roten Meer war. Es sind so viele, die in Westdeutschland irgendwas hatten, schnell untergetaucht, sie waren weg. Mussten nicht zum Militär und konnten abtauchen. So, man kann unbekümmert sein in allen Sachen und man kann fröhlich sein, wenn man ein gutes Gewissen hat. Also, hab ein gutes Gewissen, das ist mein Thema. Luther hat einmal sehr schön gesagt, es ist genug, dass mein Gewissen vor Gott sicher ist. Dass mein Gewissen von Gott her Frieden hat. Und jetzt hab ein gutes Gewissen. Und selbst wenn unser Gewissen anklagt, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 20, und selbst wenn unser Gewissen anklagt, Gott ist größer als unser Gewissen. Du musst eines wissen, Gott ist größer als, wenn ich von gestern noch komme, auf das Gefühl zu sprechen, Gott ist größer als unsere Gefühle und Gott ist größer als unser Gewissen. 1. Johannes 3, Vers 20. Selbst wenn unser Gewissen anklagt, kann ich sagen, ich habe die Schuld Gott abgegeben. Und Gott ist nachsichtiger als unser Gewissen. Also Gott ist größer und nachsichtiger. Wenn er die Schuld vergibt, dann hat der Teufel kein Recht, uns anzuklagen. Und manchmal versuchen sogar Fromme, einem Sünden und ein schlechtes Gewissen einzureden. Das will ich auch sagen. Es gibt Sekten, und ich warne vor solchen Sekten einfach. Ich bin einmal, weil ich in Süddeutschland Pastor war, in einer Bewegung, aus Südafrika kommend, die haben Propheten, die sind ganz gewaltig. Auf der Straße gehen sie zu Gläubigen, oder wenn sie Gottesdienst, also sie versuchen gerne in Gottesdienste anderer Gemeinde einzudringen, und da kommen sie mit der Frage, möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Welcher Christ möchte nicht wissen, was Gott über ihn denkt? Ich möchte schon wissen, was Gott über mich denkt. So, und so laden sie, komm zu uns, und da erfährst du, was Gott über uns denkt. Und diese Gruppe in Heilbronn, wo das war, die war nur 20 Kilometer weg von Heilbronn, und als ich dort Pastor wurde, habe ich gesagt, ich möchte wissen, was in meinem Umfeld alles passiert, was da keucht und feucht. So, da bin ich mal hingegangen, ohne Einladung natürlich, bin aber nicht allein mitgegangen, sondern habe noch jemand mitgenommen. So, und dann bin ich reingegangen, etwa 600 Leute waren in diesem Gottesdienst, und dann fing der Prophet an zu schnauben, zu brüllen wie ein Löwe, und die Leute fingen ringsherum zu zischen wie Schlangen, also so lauter tierische Laute, also für mich unbiblischer. Also alles, was auf dem Teufel als Tiere symbolisiert sind, das war alles voll im Gottesdienst. Und die lagen alle und so weiter. Und ich habe gesagt, na gut, ich habe nichts verbrochen, ich habe gutes Gewissen. So, ich habe nichts angestellt, wüsste ich zumindest nicht. So, und dann kam der Prophet und hat über eine Stunde bei mir und bei dem anderen so, wo wir saßen, geweissagt. Und zwar nicht so Larifari, so was alle Leute allgemein haben. Man kann also sehr psychologisch reden und sagen, dass, und bei ein paar hundert Leute, da wird schon einer sein, der dies und jenes hat. Nein, aber die haben ganz spezifische Dinge gesagt, zum Beispiel nur ein Fall. Ich sage es, was mich nicht betroffen hat. Ich sage es nur vom anderen. Zum Beispiel, du als Jüngling, du in dir ist stolz. Naja, gut. Aber als Jüngling hast du dich angegeben und bist über einen deutschen Fluss geschwommen und man musste dich mit einem Angelhaken rausholen. Nach diesem Gottesdienst, nach dieser 4-5 Stunden Gottesdienst, ich war lackiert. So, ich habe nichts mehr gesprochen, der hat nichts mehr gesprochen, ich war bleich. So, denn ich wusste nicht mehr, sind die richtig und ich bin falsch oder ich bin falsch und die sind richtig. Wusste ich wirklich nicht mehr. So total verunsichert, obwohl ich Pastor war, geisterfüllt war, der Herr mich schon oft gebraucht hat, ich war verunsichert. Und genau das ist, was der Teufel will. Er will die Kinder Gottes verunsichern, schlechtes Gewissen einreden. Der hat mir alle Sünden vorgehalten. Also die Hälfte von der Prophetie hat auf mich zugetroffen und die andere auf den anderen. Ich konnte nicht mehr reden. Und dann fragte ich, Bruder, also als Jüngling, also ich war noch etwas jünger damals, das kannst nur du sein. Ist es wirklich wahr, was er da gesagt hat? Er sagte, ja, ich habe eine Wette gemacht über den Rhein, ich kam in Strudel und ich musste von der Wasserwacht rausgeholt worden und man hat mir so einen Korb dazu geworfen und mich dann da rausgefischt. Stimmte. Also, und das war nicht nur ein Fall, das waren so viele andere Fälle aneinandergereiht, so dass ich nicht mehr wusste, wo ich dran bin. Was soll ich machen? 3 Tage ist mir die Sprache verschlagen. So kann der Teufel ein erlöstes Kind Gottes verunsichern. Und dann passiert etwas, ich habe eine Gerichtssache gehabt, wo ich eigentlich schon, meine Frau hat die bezahlt, ich wollte sie nicht bezahlen, weil ich auf einen Prozess anlegen wollte. Es ging, ob ein freier Unternehmer Kirchensteuer zahlen muss, der nie in einer Kirche war, nie Mitglied einer Kirche war. Ich hatte da einen Prozess und ich habe gesagt, ich zahle keine Kirchensteuer, weil ich in meinem Leben nie in einer Kirche Mitglied gewesen bin. So, ich zahle meinen Zehnten und alles, aber das nicht. Und es ging um diese Sache. Aber meine Frau war dann so lieb und hat trotzdem bezahlt die paar Pfennige, die da anfällig waren. So, und dann klingelt der Gerichtsvollzieher an der Tür und will das Geld eintreiben. Dann sage ich, sagen Sie dem Herrn Gerichtsvollzieher schönen Gruß, der Herr Matutis zahlt nur einmal die Rechnung. Und die ist bezahlt bereits. Und als ich das sage, der Herr Matutis zahlt nur einmal die Rechnung und die ist bereits bezahlt, hat bei mir gezündet, wie Gott manchmal so wunderbar arbeitet, hat bei mir gezündet, die Rechnung ist bezahlt. Die der Prophet mir vorgehalten hat dort, war für mich ein falscher Prophet, mich angeklagt hat vor Gott oder vor mir selber und mir ein schlechtes Gewissen einsuggeriert hat, diese Rechnung ist bezahlt. Und wisst ihr, warum ich das genau weiß? Und ich bin nachher die Sache durchgegangen. Wie war das in meinem Leben wirklich? Und wisst ihr, wie es in meinem Leben wirklich war, als ich mich bekehrte? Werner Heukelbach hat mir geschrieben, schreib mal alle deine Sünden auf. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich meine Sünden aufgeschrieben habe. So, und nach 3 Wochen schrieb ich ihm, jetzt habe ich alle Sünden zusammengefasst. Was muss ich jetzt tun? Und dann sagte er, und jetzt liest es laut vor und bekennst dem Herrn Jesus Christus und sagst, Jesus Christus, was hier in diesem Heft steht, bitte vergib mir. Und dann schmeißt dieses Heft in den Ofen und dann hast du Frieden und Vergebung. Denn so wie wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Genau in meiner Einfalt, ich wusste nichts anderes, habe keine Gemeinde in der Zeit gehabt, kannte keine Christen, habe ich das gemacht. Habe meine Sünden so vorgelesen, war ich fertig, das Heft vernichtet. Und jetzt, das Erstaunliche war, was der Prophet mir vorgehalten hat, waren all die Sünden, die in diesem Heft drin gestanden sind. Wenn es neuere Sünden gewesen wären, aus der Neuzeit, so nach der Bekehrung, sage ich nichts. Aber es waren alle Sünden, die ich mich erinnern konnte, die er da so mir an den Kopf geworfen hat, alle Sünden. Und dann kam es mir, der Teufel hat den Durchschlag. Das Duplikat. Der hat mich zur Sünde verführt. Und der ist der Ankläger der Brüder. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Lektion in meinem Leben gemacht habe, dass obwohl ich Christ war, obwohl ich erlöst war und obwohl ich schon 15 Jahre Prediger war, hat mich so ins Schleudern gebracht. Deshalb, wir müssen aufpassen, dass niemand unser Gewissen befleckt, sagt uns die Bibel, verunreinigt oder aus der Bahn wirft. Gott ist größer als unser Gewissen. Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist alles Quatsch, was dort passiert. Das ist Unsinn. Und konnte ich ganz klar sagen, weil ich diese göttliche Führung und Leitung erlebte. Der Friede Gottes ist größer als alle menschliche Vernunft. Und dazu gehört auch das Gewissen dazu. Der Friede Gottes ist kein äußerer Friede, sondern eine innere Sache. Der Friede Gottes ist etwas Innerliches in mir drin. Äußerlich kann ich noch ganz nervös sein, aber innen drin, die Anklagen, die Beschuldigungen, die quälen mich nicht mehr. Und das gute Gewissen ist, dass ich siegreich und erfolgreich lebe. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich will eine kleine Geschichte erzählen noch und damit komme ich zum Schluss. Hab ein gutes Gewissen und sorg, dass du ein gutes Gewissen hast. Vielleicht ist jemand da, der heute Abend ein schlechtes Gewissen hat. Egal ob einem Menschen gegenüber, einer Sache gegenüber, egal was es ist, ein schlechtes Gewissen. Hab ein gutes Gewissen. Du kannst es haben, wenn du das tust. Diese Geschichte will ich dir erzählen. In Südafrika ist jetzt ein bisschen so von mir kreiert, ein bisschen umfunktioniert. Copyright Johannes Matutis. So, diese Geschichte folgendes. Da ist in Südafrika oder in Afrika irgendwo ein Missionar. Der hat 2 Diener. Der eine Diener ist für die Küche zuständig und der andere Diener, ein knorriger, harter, brummiger, den hat er da in den Garten gestellt. Der soll die Gartenarbeit machen. Und der Missionar hat ein Hobby gehabt. Der hat gerne Gänse gezüchtet. Der hat so 14, 15 Gänse gehabt und so weiter. Und der Junge von der Küche, der hat so gerne mit der Steinschleuder auf die Gänse geschossen. So, und der Missionar, als er wegging, hat er gesagt, dass du mir ja nicht auf die Gänse schießt. So, und der Missionar war gerade weg. Dann nimmt er seine Steinschleuder und schießt auf eine Gans. Und die erschießt er. Und niemand hat es gesehen. Der alte Diener, der war irgendwo, hat beobachtet, was passiert. Aber das ist okay. Lassen wir mal. Und dann hat er die Gans genommen und irgendwo im Gebüsch verscharrt. So. Und jetzt kommt in die Küche und arbeitet. Das Bild muss ich umdrehen. Der knorrige Diener war für die Küche und der andere war für den Garten zuständig. Okay, lassen wir mal so jetzt. Das Bild wird mir das besser zurechtgerückt. Ich kreiere jetzt diese Geschichte ein bisschen noch um. Und dann kommt der junge Diener in die Küche rein und sagt, der knorrige sagt zu dem Jungen, horch, hol Wasser. nein, sagt er, das ist deine Arbeit, Wasser zu holen. Du bist für die Küche zuständig. Ich bin nur für den Garten zuständig. Nein, nein, hol den Wasser. Und sagt er, wie kommst du da drauf? Denk an die Gans. So. Und gut, er hat Wasser geholt, weil er an die Gans denken musste. Da weiß also, der hat die Gans gesehen, was mit der Gans passiert ist, hat er gesehen. Und das ging eine ganze Weile. Dann der alte, knorrige Diener da, der sitzt da und sagt, so, schrubb den Boden. Sagt er, das ist nicht meine Arbeit, das ist deine Arbeit. Ich bin für den Garten zuständig, aber nicht für die Küche. Dann sagt er, denk an die Gans. Und so ging fortlaufend der alte Diener, der hat sich dann in den Liegestuhl gelegt und sich entspannt und kommandiert, was der junge Bursche machen muss. Und immer wieder ein Satz, denk an die Gans. Und er konnte zu guter Letzt nicht mehr aushalten, denk immer an die Gans. Und er wusste, jetzt muss die Zeit sein, wo der Missionar kommt, zurückkommt. Und er ist ein Sklave geworden von diesem alten, knorrigen, knochigen Diener. Und er muss nur dem dienen und er kann nicht einmal seine Arbeit mehr tun. Das ist so, wie es sich auswirkt, wenn wir schlechtes Gewissen haben. Wir können nicht einmal mehr unsere Arbeit vernünftig tun. Denk an die Gans. So, und dann, er konnte nicht mehr packen. So, und dann rennt er in die Stadt, haut ab von diesem knorrigen Diener, verschwindet aus dem Haus und er trifft den Missionar, wie er gerade kommt und aus dem Wagen aussteigt. Und dann sagt der Missionar, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe eine Gans erschlagen. Oder erschossen oder ja wie auch immer und verscharrt. Und das tut mir so leid, ich war ungehorsam. Und rennt wieder zurück. Dann kommt er nach Hause zurück und sagt, wo warst du? Was hast du gemacht? Du musst meine Arbeit tun hier. Denk an die Gans, sagt er. Ich muss jetzt nicht mehr an die Gans denken. Der Missionar weiß alles und er wird bald kommen. Und ich habe ihm alles schon gesagt. Die Macht der Sünde, das schlechte Gewissen wird gebrochen, meine Lieben. Wenn wir einfach bekennen, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen und lassen, dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Und es plagt uns nicht mehr. Gutes Gewissen ist so wichtig. Vielleicht, und da gehört auch das Thema Wiedergutmachung in diesem Abschnitt. Aber die Zeit reicht mir nicht mehr. Ich weiß, wovon ich spreche heute Abend. Als ich junger Christ war, weißt du, ich habe verstanden zu organisieren. Wisst ihr, was organisieren ist? So mitgehen lassen. Eine ganz tolle Firma gehabt. Mein Chef war Ältester. Der hat mich, war dabei bei meiner Taufe. Er war Ältester in der Baptistengemeinde. Er hat 5 Töchter gehabt. Und ich werde Christ. So, und ich bekehre mich und ich habe so viel organisiert. Und dann, wenn ich die Werkzeuge anfasste, jeder Schraubenschlüssel, der von dieser Firma war und jedes Handwerkzeug, das von der Firma war, jede Flex, die ich von der Firma hatte, hat mir einfach eine Predigt gehalten. Sogar jeder Hammer sprach, ich bin gestohlen. Ich bin gestohlen. Ich konnte nichts mehr arbeiten. Alles, was ich hatte, war gestohlen. Und ich wusste mich nicht mehr zu helfen. Dann habe ich alles in mein Auto gepackt, im Kofferraum und bin zur Firma hingefahren. Und du glaubst nicht, wie schwer das mir war, an einem Samstagnachmittag den Chef aufzusuchen. Ich habe es nicht geschafft das erste Mal, ich habe auch das zweite Mal nicht geschafft. Ich habe immer vorher abgedreht, ich war zu feige. Ich habe gedacht, ich fliege raus, der schlagt mich tot. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt, was mit mir passieren würde, wenn das rauskommt, was ich getan habe, was ich organisiert habe. Ich habe gar nicht böse gedacht, ist einfach eingesteckt und mitgenommen und niemand hat kontrolliert, niemand hat danach gefragt. Ich habe Zugang gehabt, weil er in der gleichen Gemeinde war wie ich und so weiter. Gar nicht mal gemerkt, dass etwas falsch lief. Und dann beim dritten Mal habe ich gesagt, oh, da kann mich totschlagen, wenn er will. Ich drücke mir auf die Glocke und dann kommt er raus. Ja, Herr Matt, tut es. Wir sind ja immer per Sie dort gewesen in der Gemeinde. Man ist ja per Sie. Du Bruder, Sie Bruder. So, was kann ich für dich tun? Oder für Sie tun? Sage ich, ich habe ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, aber ich habe ein ganz großes Problem. Kommen Sie zum Auto. Und dann mache ich meinen Kofferraumdeckel auf. Dann sagt er, das ist ja alles von unserer Firma. Ich sage, das ist das große Problem. Ich möchte gerne alles abgeben, alles wieder gut machen, alles wieder in Ordnung bringen. Ich bin bereit auch noch zu bezahlen und ich möchte Frieden haben. Ich kann nicht mehr länger so aushalten und nicht mehr leben. Sagt er, gut, ein bisschen so durchgewühlt, sagt er, die Flex gibst du ab, das, so ein paar Maschinen soll ich abgeben, das andere vergisst es. Und das machst du so, hat er gesagt, jeden Tag bringst du ein Gerät nach dem anderen zurück. Das soll gar nicht auffallen. Ich weiß es, um was geht. Für mich ist die Sache erledigt. Es ist in Ordnung. Ich bin weggefahren. Am Parkplatz. Der Himmel war offen. Ich habe Frieden gehabt. Das schlechte Gewissen gelöst. Und ich möchte ermutigen. Weißt du, das gehört am Anfang des Christenlebens, dass man das schlechte Gewissen auf der Seite schafft. Dass man bereinigt in seinem Leben, was zu bereinigen ist. Und Gott ist so gnädig. Und dann fing mein geistliches Wachstum erst so richtig an, nachdem ich bereit war, die Dinge in meinem Leben in Ordnung zu bringen. Schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen. Gott helfe uns, dass wir diesen Knoten lösen mit Gottes Hilfe. Und Gott will uns helfen. Lasst uns aufstehen und wir wollen ein Gebet sprechen. Vielleicht ist jemand da, der etwas in Ordnung zu bringen hat, irgendwo was abzugeben hat. Manche sind sehr gute Organisatoren gewesen in der alten Zeit, im alten Leben. Aber wir sind jetzt neu, eine neue Schöpfung. Das passt nicht mehr zu uns. Herr, wir möchten einfach Ordnung in unserem Leben schaffen. Denn du bist ein Gott der Ordnung. Herr, egal was es ist, ob es bezahlte Rechnungen sind oder die unbezahlten Rechnungen sind, was, oder was es auch immer ist, Herr, wir möchten Ordnung schaffen in unserem Leben, Herr, auf allen Ebenen, denn wir möchten deinen Segen auf allen Ebenen haben. Und ich danke deshalb, lieber Vater, dass du auch meinen Geschwistern hilfst und uns immer wieder neu hilfst, einfach ein gutes Gewissen zu haben gegen jedermann, gegen jeden Menschen, gegen die Regierung, gegen die Gemeindegeschwister, gegen jedem, dass wir niemand was schuldig sind, außer der Liebe. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Gnade schenkst, auch heute Abend. Wir preisen dich. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied und preisen Gott. Und während wir das Lied singen, nehmen wir unser Abendopfer auf. Auch da möchte ich alle einladen, herzlich einladen, gib Gott zu Ehren. Das, was du ihm geben möchtest, ehre Gott mit deiner Gabe, mit deinem Opfer. Und Gott lässt sich nicht schenken. Halleluja. Vater, wir danken dir auch jetzt für diese Gaben. Halleluja. Segne jetzt jeden Pfennig, jede Mark, jeden Schein, Herr Jesus. Und du sagst, ich will 1000-mal multiplizieren. Und das, darauf warten wir, darauf hoffen wir und darauf vertrauen wir. Amen. Lob und Dank. So, wir dürfen Platz nehmen. Ist vielleicht ein Zeugnis da? Ich will zuerst vielleicht mal zwischendurch ein Zeugnis hören. Irgendjemand, der was Schönes mit dem Heiland erlebt hat. Eine Heilung, eine Befreiung, irgendwas Interessantes. Jemand da? Wenn nicht, dann, okay, kommst. Vielleicht will sich noch jemand unserem Bruder anschließen.
Also ich hatte am Sonntag eine Bibel gekauft, also mit Wortkonkordanz, und ich war in dem Irrtum, dass es sich nur um eine Wortkonkordanz handelt. Und aus diesem Irrtum habe ich doch das Richtige gekauft. Und erstmal die Schrift war größer und dann Spätschriften vom Alten Testament waren noch drin, die ich nicht habe. Und dann ein Stichwortverzeichnis war auch größer als, ja. Und aus diesem Irrtum habe ich doch das Richtige gekauft. Ja.
Eine ganze Bibliothek Gottes hast du dir bekommen. Okay, noch jemand, der irgendwie was Nettes erlebt hat mit dem Heiland? Wenn nicht, dann fange ich an.
Oh ja. Also ich schreibe im Moment Prüfungen so ein paar, und das war vorigen Samstag, war ich völlig verzweifelt zu Hause, weil ich überhaupt nichts verstanden habe in Chemie. Und das war also super schlimm, und ich saß dann ja Sonntag hier in der Kirche und habe dann hier erzählt halt, dass ich lernen muss jetzt und so und überhaupt keine Lust habe, und da saß halt jemand daneben und meinte, ja, ich bin Chemiestudent. Ich so, was? Ist ja toll. Und naja, war total erleichtert, konnte dann Sonntag mich auch auf eine andere Prüfung halt vorbereiten, auf die ich mich auch noch vorbereiten musste, und habe dann dadurch den Kopf frei gehabt halt, weil ich wusste, okay, da ist jemand, der mir hilft, und war nicht so durcheinander und alles. Und am Montag hat er mir dann auch wirklich halt erklärt und richtig toll. Also ist auch jemand halt im Glauben. Wir haben dann auch über den Glauben noch geredet. Das hat uns auch noch zusätzlich Kraft gegeben. Es war richtig wie, ja, geschenkt.
Ja, Lob und Dank. Gott ist gut. Vielleicht noch jemand. Ich warte. Heute Abend wollen wir an unserem biblischen Thema ein Stückchen weitermachen. Verliere nicht, was du hast. Überleg einmal, wie reich du bist. Was hast du? Nicht, was du nicht hast. Wir sehen immer nur das, was wir nicht haben. Aber ich wollte mal, dass wir drüber nachdenken, was hast du? Du hast Vater und Mutter. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast dein Einkommen, auch wenn es Sozialhilfe ist oder Rente. oder Arbeitslosenhilfe ist. Also du bist nicht ohne Mittel. Also in unserem Land gibt es niemanden, der nichts hat. Also finanziell. Du hast zwei Hände, einen Kopf, du hast eine Gemeinde. Was hast du? Denk doch drüber nach, was hast du, damit du merkst, wie reich du wirklich bist. Vergleiche dich jetzt mit den Leuten irgendwo, die in der dritten Welt leben. Ich weiß nicht, wie arm die sind. Vielleicht sind sie in ihrer Armut reicher als wir in unserem Reichtum. So, aber lasst uns mal, wir versuchen immer mit der materiellen Latte alles zu messen. Was hast du? Verliere nicht, was du hast. Und dazu will ich zwei Bibelstellen lesen. Ich werde heute eigentlich mehr im Alten Testament nachher lesen. Bruder Gerhard, du hast dann nur einen Teil. Du musst so machen wie er. Der hat eine Bibel gekauft mit Lexikon, mit Konkordanz, mit Apokryphen. Und dann, ich verstehe, ich habe dir dann das falsche Buch gegeben. Aber das reicht, du wirst es hören. So, aber wir lesen zuerst einmal Offenbarung 3, Vers 11. Das ist an die Gemeinde, an die beste, liebste, schönste, netteste Gemeinde, an die Gemeinde in Philadelphia. Wurde hier der Brief geschrieben und der Herr lässt schreiben an dieser Gemeinde, die eine sehr gute Gemeinde war. Halte, was du hast. Weißt du, ich habe noch nie eine Gemeinde in meinem Dienst, ich bin sehr viel in Europa rumgekommen, in Amerika und in Asien und Russland, aber ich habe noch nie eine Gemeinde kennengelernt, die Laodicea heißt. Oder Ephesus. Oder sonst was. Philadelphia-Gemeinde, halb Schweden. Der Pfingstgemeinden in halb Schweden, die heißen alle Philadelphia-Gemeinden. So, wie auch immer. Gerade dieser Gemeinde, sagt der Herr, Kapitel 3, Vers 11, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und so weiter. Du hast meinen Namen nicht verleugnet und was sonst noch alles. Du hast an mein Gebot festgehalten. Du warst standhaft in der Versuchung. Und dann Vers 11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Kranz bekommt. Als Einstieg möchte ich eine kleine Geschichte zuerst erzählen. Richard Wurmbrand, ein guter Freund von mir, der auch hier vor Jahren war, er ist jetzt schon über 90, lebt in Amerika. Er hat eine Geschichte erzählt, oder in seinem Buch Gefoltert wie Christus steht es zumindest auch diese Geschichte drin. Er erzählt, wie in Sibirien 11 oder 12 Frauen in einem Frauengefängnis, Pfingstler waren das natürlich, beteten in Zungen und die Wärter, die haben da ihren Spott getrieben und dann haben sie einen Beschluss gefasst, die Frauen sollen erfrieren, sie sollen verrecken, sie sollen umkommen und man hat sie leicht bekleidet aufs Eis draußen rausgetrieben, in den eiskalten sibirischen Winter und die sollten da im Eis sein und diese stellten sich einen Kreis und fingen an zu beten, Gott zu loben. Die Wächter wechselten ständig, weil draußen so kalt war, wechselten ständig, aber die Schwestern, die waren so im Heiligen Geist, die wurden von innen aufgeheizt. So Wärme und Kraft kommt nicht von außen, sondern ist von innen. Das ist sehr wichtig. Alles Große geschieht von innen heraus. Die kamen von innen und sie beteten, lobten und preisten. Denn die wollten, dass die absagen, dass sie rückfällig werden und so weiter. Aber die haben einen ganzen Tag und nachts kamen sie wieder rein und den nächsten Tag wieder durchgehalten. Und sie waren standhaft draußen. Und da passiert etwas ganz Merkwürdiges. Sie stehen da und loben und preisen und plötzlich Frau zurück. Und einer der Wärter springt an die Stelle, wo die Frau gestanden ist. Hier möchte ich stehen, sagt er. Er wurde nachher verhaftet, kam selbst ins Gefängnis, wurde auch gefoltert, weil er so verrückt war, sich bei diesen Verrückten dazugestellt hat, statt auf seinen Posten zu stehen, wo er stehen sollte. Und das Argument war, warum, was hat sie veranlasst, dorthin zu gehen? Er sagte, ich habe über die Frauen, die stand, Kronen gesehen. Über jede dieser Frauen, die dort standen, die so gequält wurden, waren Kronen. Und als die eine wegging, habe ich gesagt, ich möchte unter dieser Krone stehen. Und hat sich einfach dann in die Reihe der Frauen gestellt und unter die Krone der Frau sich gestellt. Ihm war dann vollkommen egal, was jetzt anschließend passiert. Und es war auch so, er hat zum Herrn gefunden. Während die eine schwach wurde, hat er zum Herrn gefunden. Halte fest, dass niemand deine Krone raube. So, das ist das Wort. Und jetzt lade ich euch ein, Jeremia Kapitel 13 aufzuschlagen. Und es geht mir zuerst einmal, möchte ich das alttestamentliche Volk Israel ein Stück betrachten. Jeremia war zum Volk Israel gesandt, einer der großen Propheten Israels eigentlich, der eine große Botschaft hatte, bevor Jerusalem fiel. Und der Wahrheit sagt es so etwa 600 vor Christus. Und Kapitel 13 in Jeremia, und da bleibe ich so ein bisschen heute Abend für ein paar Augenblicke. Kapitel 13, Vers 18. Es geht mir um die Krone. Und er spricht von Israel. Sage dem König und den Herrschern, denn die Krone eurer Herrlichkeit ist von eurem Haupt gefallen, zu Israel. Sagt den Königen und den Herrschern Israels, Juda und Jerusalem, die Krone eurer Herrlichkeit ist von eurem Haupt gefallen. Und was Jeremia hier ankündigt, ist das Ende des Judentums. Und dann sagt er im Vers 8, Gott verdirbt den Stolz Judas und Jerusalems. Wir haben ein ganz falsches Bild von Israel. Wir denken, und Juden heute, Gott hat dieses Volk dahin gegeben. Und zwar bei dem Propheten Jeremia. Er hat sie verstockt. Und der Grund der Verstockung, Jeremia 13, Vers 10, schlagt nach, liest selber nach, ist, weil sie nicht auf Gottes Wort gehört haben. Weil sie fremden Göttern, falschen Göttern nachging. Und dieser Jeremia nimmt dann den Gürtel und sagt, der Bund Gottes taugt nichts mehr. Sie sind faulig, mutrig geworden. Sie sind nicht mehr fähig für die Gottesbeziehung. Und aus dem Bund, den Gott einmal mit Israel geschlossen hat, was wir heute von Judentum haben und alles drumherum. Auch der heutige Staat Israel ist nichts anderes als Religion. Ich möchte ganz besonders das Judentum als Religion. Denn Judentum, wie wir es heute kennen, ist erst 200 Jahre nach Christus entstanden. Es ist nicht das Judentum in den Tagen Jesu und so weiter. Es ist total anders. Wenn sich jemand in der Geschichte auskennt, der wird schnell feststellen, das heutige Judentum hat nichts mit dem, was in der Bibel war, im Alten Testament. So vieles andere. Viele Leute wissen zum Beispiel nicht, es gibt so viele messianische Juden, die sagen, Joshua, Joshua, Joshua. Wisst ihr, Joshua, dieses Wort Joshua, was sie für Jesus beziehen, Joshua heißt der Verfluchte. So, und wenn die das A verschlucken, wenn sie nur Joshua sagen und nicht Joshua, das haben nur die messianischen Juden angehängt, damit sie eine andere Bedeutung dem Wort beimessen. Es ist seit der rabbinischen Zeit, seitdem sie Jesus gekreuzigt haben, wenn ist Joshua, der Verfluchte. Christus ist der Verfluchte. Und manche Leute wissen nicht, wenn sie da Joshua schnattern, wissen sie nicht, was sie überhaupt sprechen. Es ist der Verfluchte. Der Verfluchte kann mir nicht helfen. Gewiss, Christus ging ans Kreuz, ist uns zur Sünde geworden und das alles. Aber aus der Sicht der Juden, der sollte ausgelöscht werden sein, er sollte nicht gedacht werden mehr, er sollte nicht mehr erinnert werden. Und das ist in dem rabbinischen Judentum so, nach Tiberias, nach der Zerstörung des Tempels, Bar Kochba Aufstand, 200 nach Christus ist, hat sich dann das Judentum sehr stark etabliert. Aber, dass Gott sie dahin gegeben hat, den Tempel, und das alles, das war noch in der Zeit Jeremias. Kapitel 25, Jeremia, wenn du dann liest, Vers 15 bis 18, schreibt euch diese Stellen auf, liest euch selber nach, prüft es, ob das ist, was ich hier sage, Wahrheit, Gottes Wort oder nicht. Das könnt ihr selber dann prüfen. Jerusalem und Juda, sagt er, mache ich zur Einöde, zum Gespött und zum Fluch. Kapitel 25, Vers 18. Ich mache Juda und Jerusalem zur Einöde, zum Gespött, zum Fluch. Und genauso ist es auch gekommen danach her. Niemand konnte es verhindern. Als ich so dieses Jeremia durchgearbeitet habe, diese Tage, ich habe Gänsehaut bekommen, Schaudern bekommen, denn da sind Dinge drin, die Gott gesagt hat. Er hat sogar gesagt, bete nicht mehr für dieses Volk. Bete nicht mehr für dieses Volk, ich werde dich nicht hören. Selbst wenn Moses und Elia beten würden, ich würde es auch nicht hören. Das Volk ist dahin gegeben. Dann nützt nicht einmal mehr Fürbitte, auch nicht Fürbitte für, wir sollen für die Menschen beten, Juden, Heiden, alle Nationen, aber dann nützt es nicht mehr, bete nicht mehr für dieses Volk. Dieses Volk ist dahin gegeben. Kapitel 13, Jeremia, Vers 18, drückt das Ende der davidischen Dynastie. Kapitel 22 in Jeremia, Vers 24 heißt es, dieses Volk kehrt nicht mehr zurück. Den Siegel habe ich von ihnen genommen, den Bund, Siegel und Bund ist ein Vertrag, diesen Vertrag habe ich von ihnen genommen. Ich stehe nicht mehr dazu, sagt Gott, und dergleichen. Und wir müssen die Theologie des Gerichtes verstehen, was das Gericht ist. Gott ist ein gerechter Gott und wisst ihr, Gott wollte eigentlich, dass das Volk Israel Fürbitter sind für die Welt. Ein Gerechter hätte gereicht, um die ganze Welt zu retten. Eine gerechte Nation. Aber sie haben total versagt, wenn das Volk damals richtig gestanden wäre vor Gott. Kapitel 7, Jeremia, Vers 10 bis 15. Dann wären andere Völker nie gestraft worden. So ein Gerechter in Sodom hätte ganz Sodom retten können, damals bei Abraham. So, aber dieser falsche Gottesdienst, der in ihrem Leben hineinkam, der brachte alles zu einem kläglichen Ende. Was ist passiert? Die Quelle des Verderbens war der Gottesdienst. Sie haben falschen Göttern gedient, sich auf falsche Sicherheiten verlassen. Jeremia 7, Vers 9 bis 15, Friede, Friede, Friede und so weiter. Und dann der falsche Gottesdienst. Lass uns das nachlesen. Jeremia Kapitel 7, Vers 9 und 15. Ich gehe nur ganz schnell, damit ihr versteht, um was es mir geht. Die Krone der Herrlichkeit ist gefallen. Hab Acht, dass niemand deine Krone raube. Israel ist ein Warnschild, Warnbild, eine Warnung für uns Christen. So kann es einer Gemeinde gehen. Ich stoße den Leuchter von seiner Stätte und es wird nicht mehr gefunden werden. Wenn ich nur an die christliche Gemeinde in Kleinasien denke, Gott hat immer wieder gesagt, und du wirst nicht mehr gefunden werden. Und viele Gemeinden, die musst du suchen, wo ist diese Gemeinde, die Kleinasien-Gemeinde aus der Offenbarung, wo sind sie geblieben, diese ganzen Sendschreiben, die geschrieben worden sind? Wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, werde ich den Leuchter von seiner Stätte stoßen. Heute ist alles muslimisch, die ganze Region. Da gibt es nicht einmal christliche Gemeinden. Nur Touristen gehen hin und gucken dann die Ausgrabungen an, ob jetzt Ephesus ist oder was es auch sein mag. So, christliche Gemeinden gibt es dort nicht mehr. Gibt es nicht mehr, leider. Also ich kenne sehr viele Bewegungen, Baptisten, ich kenne Pfingstler. Ist nichts da, nicht einmal kleine Hauskreise existieren dort in Türkei, in Istanbul und so weiter. Da gibt es Gemeinden und Bibelanstalten, aber nicht in diesem kleinen asiatischen Bereich, wo Gott gesagt hat, ich stoße den Leuchter von seiner Stätte. So kann es ergehen, wenn wir Gott nicht gehorchen und Gott nicht folgen. Aber jetzt Jeremia Kapitel 9, Kapitel 7, Vers 9. Jeremia Kapitel 7, Vers 9. Versteht ihr, kommt heute besser rüber, die Tontechnik, als gestern? Okay, gestern tut es mir leid, dass es nicht so gut rüberkam. Wie? Sagt Gott, was ist das Problem? Jeremia kämpft um Israel. Und ich verstehe den Jeremia, denn er war ein Teil des Volkes. Wie? Stehlen, morden, sie ehebrechen, schwören falsch, sie opfern den Baalen und den Göttern, laufen sie nach, die sie gar nicht kennen. Und dabei kommt ihr und redet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind geborgen. Und dann weiter, alle jene Gräuel treibt ihr und tut also, was ich euch verboten habe. Räuchert da, mein Haus ist zu einer Räuberhöhle geworden. So ist es. Alle, die ersten fünf Gebote sind hier übertreten, werden angespielt. Die ersten fünf Gebote wurden übertreten, also Anspielung dabei. Juda und Israel hat diese Gebote übertreten. Und dann täuschen sie sich, Vers 10, ihr täuscht euch. Wir denken, es ist alles okay. Meine Lieben, und ich bin manchmal entsetzt über Christen. So viele Christen sitzen in christliche Gemeinden und denken, mit mir ist alles in Ordnung. Wisst ihr, ich muss immer wieder an meine Brust schlagen und muss sagen, mit mir ist nicht alles in Ordnung. Da fehlt noch so viel. Ich brauche noch so viel Gnade. Ich habe noch so großen Bedarf. Und ich habe noch so großen Mangel. Und es ist Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit ist der Tod, der geistliche Tod. Und ich bin gar satt, wie es in der Bibel einmal heißt, im Sendschreiben. Bin gar satt, bedarf nichts. Und dann sagt Gott, und du weißt nicht. Je mehr die Leute sagen, ich bin satt, mir fehlt nicht, desto schlimmer und desto dürftiger steht es um sie. Und weißt nicht, dass du bist blind, nackt, bloß, jämmerlich und elend. Lies in den Sendschreiben. So, und das war das Problem damals. Und das Verderben ging vom Altar aus, vom Pult ging das Verderben aus, weil eine falsche Religion den Leuten gepredigt wurde. Wir sind alle so nette, süße, lieben Heilandskinder. Nein, nein. Wisst ihr, wir sind das. Gott liebt uns, auch wenn wir Stümpler sind. Aber wir sollen uns anstrengen, nicht immer Babys in Christus zu sein und zu wachsen. Wie sieht Gott uns? Was ist unsere Gottes Meinung über unser Leben? Und dann Kapitel 7, Vers 12, wenn du dann liest. Hier, Kapitel 7, Vers 12. Geht doch zu meiner Stätte in Shiloh, wo ich früher her meinen Namen wohnen ließ, und schaut, was ich angetan habe, wegen des Bösen, das mein Volk Israel verübt hat. Shiloh, das war die alte Stiftshütte. Und ihr müsst jetzt vorstellen, Gott hat leibhaftig. Moses die Pläne für die Stiftshütte gegeben. Er hat sie gesegnet. Die Bundeslade war in Shiloh. Gott hat sich offenbart. Gott hat die Gesetzestafel dort niedergelegt. Dort war die Herrlichkeit Gottes in Shiloh. Das zentrale alte Heiligtum, das sie über den Jordan gebracht haben, in der Wüste gebaut haben, über den Jordan gebracht haben, das gelobte Land. Dieses zentrale Heiligtum. Und sagt, denkt, wie ging es Shiloh? Von Gott einmal wunderbar gesegnet. Und das ist, was mich hier über Israel erschaudert und erschreckt, ist wunderbar gesegnet. Shiloh, dieser alte Tempel, dieses Stiftshütte, dieses Zelt Gottes, wo die Schaubrote war, wo der Altar war, wo alles so herrlich und wunderbar war, von Gott im Himmel vorprogrammiert, schaut an und sagt, wie geht es diesem zentralen Heiligtum? Die Philister haben es zerstört. Die Bundeslade war geraubt. Wenn ich 1. Samuel 4, 21 lese, da heißt Ichabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Ichabod, 1. Samuel 4, 21. Wo ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Jahwes geblieben. Die Lade ist verloren. Nichts kann mehr schützen, nichts kann mehr helfen, nichts kann mehr bewahren. Selbst die göttlichen Dinge, die einmal guten göttlichen Einrichtungen, taugen nichts mehr. Die Lade kam in Philisterhand. Selbst das konnte ihnen nichts helfen. Wir machen uns manchmal vor, wie die alten Israeliten in Shiloh. Denkt daran. Und Gott sagt, macht euch nichts vor. Wir haben das Kreuz. Wir haben das Abendmahl. Wir haben die Taufe. Wir haben die Sakramente. Oder wir haben den Heiligen Geist. Macht euch nichts vor. Gott zeigt mir einfach, wir sollen uns nichts vormachen. Was einmal gut war, muss nicht jetzt wieder gut sein und abermals gut sein. Was einmal eine gesegnete Sache war, von Gott sogar installierte Sache war. Also der Tempel war nicht von Gott. Das war eine Idee, den David Gott bauen wollte. Und der Tempel in Jerusalem, den Salomo gebaut hat, da hat kein Jude dran gearbeitet. Die Pläne hat der König von Tyrus geliefert. Das Baumaterial hat der König von Tyrus geliefert. Und die Bauarbeiter hat der König von Tyrus geliefert. Aber die Stiftshütte, das war von Gott angeleitet. Und die Menschen, die das gebaut haben, haben unter der Salbung Gottes gebaut. Die zwei Erbauer der Stiftshütte, das waren Hilfsarbeiter. Und die haben wunderbar so Fingerfertigkeiten bekommen, die konnten Kunstarbeit machen. Das war wirklich von Gott. Und schaut an, was mit dem wirklich von Gott eingesetzten Werk passiert ist. Was ist daraus geworden? Nichts. Nicht einmal die Städte weiß man mehr. Dahin gegeben. Die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Und Jeremia kämpft um Israel und sagt, mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Dein Volk, dein auserwähltes Volk, schon Moses hat gekämpft. Gott wollte das Volk vernichten, weil er so rebellisch war. Und dann hat Gott gesagt, Moses, ich will aus dir ein großes Volk machen. Aber Moses sagt, nein, Herr, bitte nicht, mach das nicht. Vergib, lass es und so weiter. Ich möchte lieber sterben, das Volk soll gerettet werden. Und Gott war gnädig. Und jetzt kämpft Jeremia wiederum um dieses Volk. Jeremia 7, Vers 16, wenn ich hier weiterlese. Du aber, jetzt pass auf, du aber bete nicht für dieses Volk. Das steht in der Bibel, Leute. Du aber bete nicht für dieses Volk. Fang nicht an, für sie zu flehen und zu bitten. Dränge mich nicht, denn ich werde dich nicht erhören. Bitte nicht für dieses Volk. Das ist ein seltsames Verbot, ein seltsamer Verbot. Der Prophet war bisher Mittler zwischen Gott und den Menschen und jetzt will Gott ihn nicht hören. Und dieser Verbot wird nochmals wiederholt, Vers 14, Kapitel 11, Vers 14. Bete nicht mehr für dieses Volk. Du aber bete nicht für dieses Volk, fang nicht an für sie zu flehen und zu bitten, denn ich höre nicht, wenn du zu mir rufst wegen ihrer Not. Und dann weder Klage noch Fürbitte. Alles ist zwecklos. Lass ab. Und dann Kapitel 15, Vers 1. Es geht wie ein roter Faden durch Jeremia. Ich dachte zuerst auch, es ist so merkwürdig. Bete nicht, wobei wir Fürbitter sein wollen und sein sollten und eigentlich sind in Wirklichkeit. Und dann heißt es, bete nicht. Und Kapitel 15, Vers 1. Doch der Herr sprach zu mir, selbst wenn Moses und Samuel vor mein Angesicht treten würden, würde sich mein Herz diesem Volk nicht mehr zuneigen. Schaff sie mir aus den Augen, sie sollen gehen. Frag sie, fangen sie dich an, wohin sollen wir gehen? Sag ihnen, so spricht der Herr, wer der Pest verfallen ist, zur Pest, wer dem Schwert zum Schwert, wer dem Hunger zum Hunger, wer der Gefangenschaft zur Gefangenschaft und so weiter. Plagen über Plagen, lass es. Das Volk ist verhärtet. Dann nützt, wenn Es gibt einen Punkt der Verstockung, wo es nicht mehr weitergeht, wo es dann dahingegeben ist. Wir haben im Alten Testament immer wieder, der hat sein Leben verwirkt. Jeremia ist verzweifelt, wenn ich Kapitel 14 lese und sage, Gott, hast du das ganze Volk verworfen? Gibt es niemand mehr aus diesem Volk, den du retten könntest? Gibt es keine Heilung? Kapitel 14, Vers 19. Verwirf uns nicht, fleht er. Verwirf uns nicht, Gott. Gedenke doch des Bundes, den du gemacht hast. Brich ihn nicht. Er sagt, und dann sagt Gott, wer hat den Bund gebrochen? Habe ich den Bund gebrochen? Wer hat den Bund gebrochen hier? Das Volk hat den Bund gebrochen. Gott ist treu. Wer hat den Bund? Und Gott stellt die Frage, wer hat den Bund gebrochen? Und interessant ist in der Bibel, wenn wir die Theologie der Bibel verfolgen und die Lehre der Bibel ein bisschen nachvollziehen, alles, was einmal gebrochen wurde, alles, was einmal missbraucht wurde vom Teufel oder Bösen, Negativen, war unbrauchbar für Gott. Plan A hat versagt. Plan A hat versagt. Die Gefäße im Tempel, die entweiht wurden, die wurden nie mehr gebraucht. Gott, das Entweihte gebraucht Gott nicht mehr. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte, ist entweiht. Und da gibt es gar nichts daran zu rütteln. Und dann sagt der Kapitel 11, der Herr zu Jeremia, Vers 21 und 23, zu den Leuten von Anot, das sind die schlimmsten Feinde gewesen des Jeremias, seine größte Opposition, das waren seine eigenen Dorfbewohner, Kapitel 11, Vers 21. Da sagt Gott, aber der Herr, der Heere richtet gerecht, er prüft Herz und Nieren. Und ich werde sehen, wie du Rache an ihnen nimmst, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Und darum, so spricht der Herr der Heere gegen die Leute von Anatot, die mir nach dem Leben trachten und sagen, du darfst nicht als Prophet im Namen des Herrn auftreten, denn wenn du nicht durch unsere Hand sterben willst. Darum spricht der Herr der Heere, seht, ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Die jungen Männer sterben durch Schwert, ihre Söhne und Töchter sterben vor Hunger. So werden die Leute von Anatot kein Rest mehr bleiben, wenn ich Unheil über sie bringe im Jahr der Bestrafung. Also das Gericht fängt an diesen Hausgenossen Jeremias an. Es ist so ähnlich, die haben am allerwenigsten akzeptiert, genauso wie Jesus, er kam nach Nazareth und sie haben ihn nicht angenommen. Deshalb heißt unsere Kirche Neue Nazareth. Ich habe nachgeguckt, warum haben sie nicht Nazareth-Kirche? Sie haben Kapernaum-Gemeinde genannt, sie haben Gethsemane-Gemeinde genannt, sie haben alle möglichen anderen Namen genannt. Und warum haben sie die Neue Nazareth genannt? Und es ist interessant, in den Annalen nachzulesen, wir wollen nicht das alte Nazareth sein, das Jesus abgelehnt hat, sondern wir möchten das neue Nazareth sein, das Jesus angenommen hat. Ich finde es ganz toll, diesen Gedanken, deshalb neue Nazareth-Kirche. Nicht nur was vom Bauprojekt, also alte und neue Nazareth-Kirche, sondern auch der geistige und geistliche Hintergrund. Problem ist, dass das Judentum, dass Gott das Judentum verlassen hat. Er hat sein Haus verlassen, das Volk den Gott verlassen. Das Volk hat Gott verlassen und deshalb hat Gott auch das Volk verlassen. Wenn die Kirche Gott verlässt, verlässt Gott die Kirche. Und wenn wir nicht mehr mit Gott verbunden sind, gehen wir in die falsche Richtung, egal wie gut wir einmal gestanden sind. Unser alter Stand ist nicht mehr. Wir leben vielfach, und Judentum lebt immer noch, Gedenke der Väter. Aber es ist schon längst vorbei, die Geschichte ist weitergegangen. Und sie leben nur aus der Erinnerung. Und gefährlich wird es für uns Christen, meine Lieben, wenn wir nur aus der Erinnerung leben. Von deinem Haupt ist die Krone der Herrlichkeit gefallen. Jeremia Kapitel 12, Vers 10. Die Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und zu öde gemacht. Und was so alles aufgezählt wird, was alles noch da ist. Die Fassade stimmt noch, da ist alles in Ordnung. Äußerlich, der ganze Kult, die Zeremonien, die Trachten und alles ist noch da. Doch eines fehlt, der Herr. Die Gegenwart Gottes. Meine Herrlichkeit ist dahin. Gott gibt eine Chance. Und ich finde es ganz wunderbar, dass Gott eine Chance gibt. Wenn Plan A versagt, hat Gott Plan B. Israel hat versagt, da gibt es nichts mehr dann zu deuten und zu rütteln. Gott hat sie dahin gegeben, wie Trunkene, Jeremia 13, 13. Ich will sie betrunken machen, sie verblenden. Sie mit Blindheit schlagen, ich will sie unfähig machen, überhaupt die Wahrheit zu verstehen, dahingegeben, das ist eine Sache. Und dann gibt Gott Plan B. Plan B ist der Gnadenbund. Der Gnadenbund. Und zwar nicht mehr mit Israel, sondern mit allen Völkern und allen Nationen. Und da möchte ich Hebräer Kapitel 9, Vers 15 euch einladen aufzuschlagen. Das ist jetzt im Neuen Testament. Kann auch der Gerd mitlesen. Lob und Dank. Jeremia, Hebräer Kapitel 9, Vers 15. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von dem im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Bestrafung, Berufungen, das verheißene ewige, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Gott hat einen neuen Bund geschlossen, den Gnadenbund. Oder wie Kapitel 12, 24 sagt, einen besseren Bund als den alten. Und zwar jetzt nicht, dass der Mensch ihn halten muss, sondern jetzt hat Gott sich verpflichtet, ich stehe zu diesem Bund, dieser Gnadenbund. Und dieser Gnadenbund gilt für alle Zeit und Ewigkeit und muss nicht immer wieder erneuert werden. Der steht, ist festgeschrieben für Zeit und Ewigkeit. Und deshalb bin ich Gott so dankbar, dass ich nicht im alten Bund, sondern im neuen Bund leben darf. Und der alte Bund ist abgetan. Der alte Vertrag ist erledigt. Praktisch Gott und Israel sind geschieden. Und das ist die Wahrheit. Das muss akzeptiert werden. Sind geteilt. Aber Gott hat jetzt einen neuen Bund gemacht. Und jetzt kann Israel und jetzt können die Nationen zu Gott zurückkommen. Miteinander. Nicht mehr exklusive, nur wir, sondern jetzt kann die ganze Menschheit zum Herrn kommen. In 1. Korinther Kapitel 11, wir lesen vom Abendmahl. Das sind diese Worte mit diesem neuen Bund. 1. Korinther 11, Vers 26 lesen wir immer wieder, wenn wir Abendmahl halten. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, das ist unser neues Passa, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das ist der neue Bund, den der Herr geschlossen hat. Und dann 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Ich möchte das, was ich euch sage, auch biblisch begründen, damit ihr es auch wirklich, wenn ihr mit jemand argumentiert, zu Israel-Freaks, so dass ihr auch da die richtigen Worte dazu habt und sagen könnt, horch, was ihr macht, ihr geht 2000 Jahre zurück. Die Welt ist weitergegangen. Gottes Werk ist weitergegangen. Der Heilsplan Gottes ist weitergegangen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Ich habe nichts gegen Israel. Israel ist ein Volk, so wie die Deutschen und alle anderen Nationen und brauchen die Gnade Gottes. Judenmission ist heute genauso aktuell wie je zuvor. Juden müssen sich genauso bekehren und zu Jesus kommen, nicht zu irgendeinem Joshua, sondern zu Jesus. Sein Name ist Jesus. Die Engel haben vom Himmel diesen Namen auf die Erde gebracht. Das ist kein gewöhnlicher Name. An diesem Namen schalten sich die Geister. Den einen eine Torheit, den anderen ein Ärgernis, uns aber eine Kraft. In meinem Namen, nicht in irgendeinem Namen des Verfluchten. Nein, in dem Gesegneten des Herrn. Halleluja. Jesus ist der Name, den Gott gegeben hat vom Himmel. Und ich halte mich an diesem Namen. Alles andere ist mir Firlefanz. Und dann alles andere glaube ich nicht, kann ich auch nicht akzeptieren. Jesus. In keinem anderen Namen ist Heilung, ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo die Menschen selig werden können, als Jesus. Und den Namen möchte ich buchstabieren. Der Teufel zittert vor nichts. Aber wenn er Jesus hört, kriegt er Herzklopfen. Erst 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 bin ich hier. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir sind Diener des neuen Bundes. Ich bin Rabbiner des neuen Bundes heute Abend. Halleluja. Nicht des alten Bundes. Ich mag und ich gebrauche manche gute Sachen. Und wir werden überall in allen Religionen, in allen Kulturen viele gute, nette Dinge finden und brauchbare Dinge finden. Überall steckt eine Wahrheit drin. Das ist also ohne Zweifel. Aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sonst nichts. Deshalb wichtig, dieses da. Aber der Plan hat versagt und jetzt hat er seinen Sohn geschickt. Sein Sohn ist die Erlösung. Und Israel spielt in dem neuen Bund keine Rolle mehr. Es ist schrecklich, wahr, spielt keine Rolle mehr und wird auch in dem neuen Bund überhaupt nicht mehr erwähnt. Israel hat den Bund übertreten und spielt keine Bedeutung mehr. Israel spielt also in dem Heilsplan Gottes, in diesem Plan B, keine Rolle mehr. Er war in seinem Haus gesandt, er kam zu den Seinen, die Seinen nahmen nicht an. Und dann heißt es weiter, und nun wenden wir zu den Heiden, Paulus. So, und die nahmen das mit Freuden an. Und natürlich auch Juden. Israel war verhärtet und verstockt. Sie glaubten, sie brauchten das nicht, aber heute ist es immer so, wer sich zu Jesus bekehrt, wird errettet werden. Wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, der wird gerettet werden. Die Herrlichkeit, die Krone der Herrlichkeit ist von ihrem Haupt gefallen. Sie haben verloren. Es ist bedauerlich. Was hätte das Judenvolk sein können, meine Lieben? Was für ein Segen für die Menschheit. Das waren die Missionare. Das, was heute die Evangelisten, die geisterfüllten Prediger sind, die Zeugen Gottes sind, das wäre Israel einmal gewesen. Aber versagt. Und jetzt, wir wissen ja, die Herrlichkeit Gottes, Israel konnte die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Als Moses vom Berg Gottes, aus dem Angesicht Gottes herabkam, dann musste der arme Mann einen Schleier tragen. Wir können diese Herrlichkeit nicht ertragen, Moses. Und das ist typisch für Israel. Wir können Gottes Herrlichkeit nicht ertragen. Und wisst ihr denn das Schöne für uns im Neuen Testament heißt es, wir sehen seine Herrlichkeit nicht durch einen Schleier, sondern wir sehen heute im Neuen Testament die Herrlichkeit Gottes in einem Spiegel. Und weißt du, was ein Spiegel ist? Es reflektiert, es gibt wieder. Und es muss nicht verdeckt werden, sondern ein Spiegel. Ja, das ist wie ein Teleskop. Aus der unsichtbaren Welt werden Welten herangezogen. Wir sehen nicht durch einen Schleier. Das, was die Herrlichkeit, die Moses hatte, war auch bildlich gesprochen, verblasst eines Tages. Denn dieser Schein, diese Ausstrahlung hat abgenommen. Aber die Ausstrahlung, die Jesus Christus heute Abend hat, die Herrlichkeit, die er uns gibt, Johannes in seinem Evangelium beginnt gleich ganz groß, wir sahen seine Herrlichkeit. So, und diese Herrlichkeit, praktisch schon am Anfang, bevor Johannes ein paar Sätze weiterschreibt, schreibt er schon von der Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit und dann kommt die Herrlichkeit und das steigert sich und steigert sich und steigert sich. Da kommt zu der einen Erkenntnis, andere Erkenntnis und es wird mehr und mehr. Es nimmt nicht ab, es nimmt zu. Die Krone eurer Herrlichkeit ist gefallen. Die Kraft des Spiegels ist gewaltig, was so ein Spiegel alles kann. So ein Brennspiegel. Da haben sie sogar Schiffe in der alten Zeit angezündet mit diesem Brennspiegel, so richtig konstruiert. Und dann haben sie ganze Kriege, Seekriege geführt. Je mehr wir Jesus näher kommen, desto mehr werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden ihm ähnlicher. Israel sagte, bitte Moses, deck dich zu, wir können dich nicht ertragen. Zeig dich nicht. Es ist zu hoch, zu viel. Wir kriegen Komplexe. Jeremia verkündigt diese Ereignisse alle an und er sagt in Kapitel 31, 33, in jenen Tagen, da kündigt er die große Ereignisse, die passieren werden. Und was sind die jene Tage? Es sind jene Tage, wo Jesus kommt, wo das Vollkommene kommt. Christus war das Vollkommene. Martin Buber sagt als Jude und Neutestamentler, er sagt, Jesus war der vollkommenste Jude. Und das finde ich. Er war vollkommen in seinem Volk verwurzelt. Und hat das jüdische Gesetz vollkommen ausgelebt. Und er war der vollkommenste Jude. Er kam zu den Seinen. Und interessant ist, wenn wir den Stammbaum Jesu lesen, und das ist in jenen Tagen, nach dem Exil, nach der Gefangenschaft, nach der Verbannung, nach der Vertreibung, in jenen Tagen wird etwas ganz Großes geschehen. Es war Israel aufhören und Gott schließt einen neuen Bund. In jenen Tagen schließt Gott einen neuen Bund. Die meisten Leute denken in der Endzeit irgendwann, wenn Jesus wiedergekommen ist. Ihr glaubt nicht daran. Jesus ist gekommen. Warum muss er noch einmal kommen? Ich glaube, dass er die Seinen holt. Das glaube ich. Aber er ist einmal gekommen. Und wenn Jesus wiederkommt, kommt er nur für die Gemeinde, um die Seinen zu holen und dann später das Gericht zu halten. So, er ist gekommen in jenen Tagen. Damit hört Israel auf zu existieren. Und wenn du den Stammbaum Jesu liest im Lukas-Evangelium, ist erstaunlich, von Abraham bis David, von David bis babylonischen Gefangenschaft, von babylonischen Gefangenschaft bis dann, sind so und so viele Generationen. Und dann ist Punkt, und dann hören die Generationen auf, das wird nicht mehr weitergezählt. Es wird nicht mehr weitergezählt. Und in Jesus beginnt eine ganz neue Generation. Dann will ich, sagt Gott, Jeremia 31, dann ergreift Gott die Initiative, einen neuen Bund schließen. Etwas ganz Neues. Eine neue Krone zur Verfügung stellen. Und ich sehe dieses Bild, das war mir so plastisch, als ich darüber nachdachte, was Richard Wurmbrand erzählte von dieser Schwester. Und einer fiel zurück. Und jetzt heißt es für uns Römer Kapitel 9 bis 11, ihr Fall ist uns zum Segen geworden. Ihr Fall. Es ist so schwer zu verstehen. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat es nicht verhindert? Er kann doch auch das Böse verhindern. Er hätte doch was machen können. Er hat nicht verhindert. Warum? Weil Gott die Welt erlösen wollte. Und er wollte jeden Juden erlösen. Er wollte die Menschheit erlösen, die gesamte Menschheit, nicht nur einen Stamm, nicht nur eine Rasse, nicht nur eine Gruppe von Menschen, die ganze Welt. Denn so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle Juden wie Nationen, die an ihn glauben, nicht verloren werden, so ewiges Leben haben. Die Erlösten im Neuen Testament, ihr Fall, und ich bete für Israel, und wenn ich in meinem Herzen an Israel denke, dann sage ich, oh Gott, was haben die getan? Ihr Fall, ihr Sündenfall ist mein Segen. Ich kann es nicht fassen. Warum mussten die armen Menschen leiden? Heute haben wir Holocaust-Tag. Und wir denken daran, was die alles gelitten haben, was die Juden all die Jahre gelitten haben, was für Elend sie durchgemacht haben. Und das, was wirklich passiert ist, vertrieben von einer Nation in die andere. Oh Gott. Und ich stelle mich da drunter. Und ich sage, Gott, es tut mir so leid, dass sie bluten mussten, damit ich eingepfropft werde. Verstehe nicht. Ich verstehe vieles im Plan, Heilsplan Gottes nicht, aber das ist der Weg. Warum? Weil Gott größere Gedanken hatte, als nur Israel zu erlösen. Er wollte die Menschheit zu erlösen. Und es gibt mir im Augenblick, es ist etwas ganz Schreckliches in der Welt. Ich habe eine ganz neue Statistik aus dem Judentum bekommen. In der Welt draußen gibt es gerade 8 Millionen Juden. Die Juden, die haben nur wenig Kinder und so weiter, sind nur etwa 8 Millionen Juden weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 16 Millionen Juden auf der Welt. Das Judentum nimmt ab, es ist, also abbauen, geht abwärts. Und Amerika, Russland, wo überall noch Juden da sind, die leben, also 8 Millionen Juden. Und das hat sich jetzt in den letzten 50 Jahren um die Hälfte sich reduziert. Und das sieht so aus, gerade durch diese kleine Familie, dass es noch mehr abbaut. So, es nimmt immer ab. Aber ihr Verhängnis, ihr Fall ist uns ein Segen geworden. Und wenn ich dann in der Bibel nachher später lese und feststelle, da tragen die Erlösten Kronen, wir nehmen diesen Platz. Und der Herr sagt im Evangelium einmal, und es wird gegeben den Söhnen von Ost, den Nationen von Ost und Nord und Süd und West, und sie werden sitzen am Thron Gottes, und die Kinder, und da hat er schon das angedeutet, was ich hier spreche, und die Kinder des Reiches werden ausgestoßen, die werden draußen vor der Tür sitzen, und die Nationen, die werden mit ihm auf dem Tisch sitzen. Offenbarung Kapitel 4, die Erlösten tragen Kronen, die Ältesten, diese legen Kronen zu den Füßen des Lammes nieder. Offenbarung 12, das sind die aus dem neuen Bund, die da kommen, die Erlösten aus den Völkern. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Gott hat dich berufen. Gott hat dich erwählt. Und jeder von uns ist ein Berufener. Jedes von uns ein Israelit letztendlich. Ein von Gott Gewollter. Es gibt keinen, den Gott nicht berufen hätte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir alle, die wir die Bibel lesen und kennen, sind Teilhaber Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Segen, Jesus hat erst Moses bekannt gemacht. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte die Welt nichts von Moses gewusst, hätte nichts von Israel gewusst, hätte nichts von diesen Dingen gewusst. Aber Jesus, sein Werk und Paulus später, sie haben das Alte Testament bekannt und populär gemacht. Halte, was du hast. Ein paar Bilder noch, die Gott mir gezeigt hat. König Saul, wir haben alles seine Geschichte, seine Lebensgeschichte gelesen, von Gott erwählt. Von Gott gesalbt als König, von Gott erbeten sogar als König. Eines Hauptes größer als alle anderen. Und Saul, obwohl er von Gott erwählt und berufen war, hat er die Krone verloren. Durch ein Missgeschick. Oder eigentlich durch ein Ungehorsam. Und David kam an diesen Platz. Und weißt du, das ist so für mich auch ein Bild. Altes Testament, Neues Testament. Israel und die Gemeinde. Saul hat die Krone verloren. Und jetzt kam der David, der geistgesalbte Pfingstler. David war ein Charismatiker, war ein Geisterfüllter. Der Geist Gottes kam auf ihn und er war so vielseitig begabt. Er konnte regieren, Kriege führen, Musik machen, Gedichte schreiben, was er sonst noch alles konnte. Und hat das Herz auf dem richtigen Fleck gehabt, dem Herrn ein Haus zu bauen. Hat auch Fehler gemacht. Und trotzdem, ein Mann nach dem Herzen Gottes war er. Weißt du, wenn Gott sich dann erwählt und sein Haus wird für ewig bestehen. Manche kommen da ins Schleudern, weil sie die Bibel nicht verstehen. Wir sollen auch die Bibel richtig verstehen. Und David sagt ein Bild auf die Gemeinde. Und die Gemeinde Jesu wird ewig bestehen. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Das Erste ist abgetan worden. Das Haus Saus wurde total ausgerottet. Es hat noch eine Zeit gelebt und existiert, aber es wurde ausgerottet. Eine ganz andere Geschichte ist die Vasti und die Esther in der Bibel. Die Königin Vasti in Persien, 1. Esther 1, Vers 11 und 2, Kapitel 2, Vers 17. Vasti ist ein typisches Bild aufs Judentum. Kein Alkohol, hält sich rein, will sich nicht mit den Männern versündigen. Mit dem Gelage da und so weiter. Israel hat versucht, auf ihre eigene Art und Weise rein und sauber zu sein und wurde verstoßen. Und dann kommt Esther, dieses Flüchtlingsmädchen, diese Ledige oder der Opa erzieht es. Da kommt dieses Mädchen und die wird zur Königin, eigentlich unwürdig, eine Königin zu sein. Und die wird Königin und die rettet ihr Volk. Und wisst ihr, die Gemeinde Jesu Christi hat einen Auftrag, Israel zu retten. Die rettet die Juden. Das war das erste Holocaust. Und die Juden akzeptieren, die feiern ihr Purimfest und alles. Aber in der Literatur gab es einen langen Streit. Ist Esther ein biblisches Buch oder nicht? So, die Rabbiner haben sich lange gestritten, ob die Esther in die Bibel, also in dem alten Kanon reinkommt oder nicht. Aber ich möchte sagen, Esther ist eine ganz große Prophetin. Und weil wir heute Holocausttag haben, möchte ich die Esther doch ganz kurz zitieren, denn die Esther rettet Israel. Haman war der erste Adolf Hitler, der Israel vernichten wollte, absolut. Und von Galgen hingestellt, um zu vernichten. Und dass Esther ein prophetisches Buch ist, vom Geist Gottes inspiriertes Buch. Ihr Gebet hat sich nach 2500 Jahren in Nürnberg erfüllt. Esther betet im Kapitel 9, nachdem Haman schon hängt und die 10 Söhne Hamans getötet sind, dann fragt der König, hast du noch einen Wunsch? Und bitte beachtet, die 10 Söhne Hamans sind tot. Sie sind bereits tot. Dann spricht sie ein Gebet aus, glaube ich, Esther 9, 4 und so weiter und 14, die folgenden Verse. Dann bittet sie ein Gebet. Die 10 Söhne Hamans sollen gehängt werden. Und als Schirach zum Schafott zum Hängen hochging, sagt er einen merkwürdigen Satz. Und jetzt wird das Gebet der Esther erhört. Erstaunlich. Der hat Esther gelesen. Der hat Purim gelesen. Oder Purim festlich ausgekannt. Und jetzt wird das Gebet der Esther erhört. Und 10 Kriegsverbrecher wurden gehängt. Einer hat sich das Leben dazwischen genommen und 10 wurden gehängt. Jetzt wird das Gebet der Esther erhört. Also Esther war eine von Gott eingesetzte Person, von Gott gewollte Person. Und sie hat sich für ihr Volk eingesetzt, dass es gerettet wird. Und wir Menschen müssen alles daran setzen, dass Menschen nicht vernichtet werden, sondern dass sie gerettet werden. Egal welche Nation, egal welche Sprache, wir sollten ganz entschieden gegen Antisemitismus sein, gegen Rassismus sein, gegen irgendwelche Benachteiligung von irgendwelchen Menschen, welcher Art auch immer. Das ist unsere Christenpflicht. Unsere Christenpflicht ist es. So, das hat nichts mit irgendwelchen Hobbys zu tun. So, aber nur nebenbei, dass niemand deine Krone raube. Wenn ich zurück zum Judentum noch gehe, in Hesekiel 21, Vers 6, also im Exil geschrieben, in der Verbannung geschrieben, in der Gefangenschaft geschrieben, da heißt, hebe ab die Krone, denn es wird weder Hut noch Krone bleiben. Also es spricht auf Israel, tu die Krone weg, mach kein Theater jetzt, das ist alles nur Karneval, was ihr da tut, so im gewissen Sinne, so redet der Prophet Hesekiel. Und wisst ihr was, tut sogar den Hut weg. Und wisst ihr, was den Juden heute nur noch übrig geblieben ist? Nur noch das Käppchen. Das Käppchen steht nicht in der Bibel. Paulus schreibt sogar den Christen der damaligen Zeit, den Korinthern, 1. Korinther 11, Vers 7, es ist eine Schande oder ein Übel, bezieht sich wieder aufs Alte Testament, wenn der Mann sein Haupt bedeckt. Und ich habe gesagt, das alles haben die Rabbiner, die Pharisäer etwa 200 Jahre nach Christus entwickelt. Das hat keine biblische Grundlage. Das Käppchen. So, nicht einmal ein Hut bleibt ihnen übrig. So hart redet Gott. Der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, wenn er betet, heißt es im Wort Gottes. So, ich will zunichte machen ihre Krone, Hesekiel 21, 32. Das war prophetisch 500 Jahre vor Christus bereits gesprochen worden. Aber ich bin Gott dankbar, im neuen Bund sein zu dürfen und dass ich mich an diesem alten nicht mehr aufhalten muss. Im neuen Bund heißt es 1. Petrus 5, Vers 4, wir empfangen eine unvergängliche Krone. Unvergängliche Krone. Die Krone des Lebens, wie Jakobus 1, 12 sagt. Und wir müssen nicht zurück in die Vergangenheit, sondern wir dürfen vorwärts schauen auf die Herrlichkeit und es steigert sich. Wisst ihr, da kommt Buße, das ist was Trauriges, wenn jemand Buße tut. Er weint, er ist zerknirscht, zerbrochen. Ich habe etwa, ja, 3 Wochen lang habe ich an meinen Sünden rumgemacht. Ich habe vorhin gesagt, so bis ich meine Sünden alles so abgeklärt habe, was in meinem Leben ist. Dann habe ich Buße getan. Es hat mir leid getan, dass ich so ein schrecklicher Mensch gewesen bin, obwohl ich keine großen Sünden getan habe. Es war schlimm genug für mich in der Zeit. So, und dann war die Taufe, ging abwärts. Und von der Taufe ging Stück für Stück aufwärts. Dann kam die Geistestaufe, dann kamen die Gaben, dann kamen die Berufung, die Dienste. Und ich bin noch nicht fertig. Das nächste große Ereignis, das wir erleben werden, wird wahrscheinlich die Entrückung sein. Plötzlich, wenn ich nicht sterbe, werden wir entrückt. Oder zumindest, wenn wir schon gestorben sind, wir werden verwandelt und dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken. Also wir gehen von der Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Unsere Krone ist eine Krone der Herrlichkeit. Und wisst ihr warum? Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus ist die Krone unserer Herrlichkeit. Er ist unser Reichtum. Er ist unser Leben. Und wir haben eine bessere Hoffnung, eine bessere Herrlichkeit. Wenn die andere, und er sagt, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses gewesen ist. Das ist Wort Gottes. Und meine Lieben, jetzt bitte haltet euch noch fest. Auch die Urgemeinde, die war so herrlich, gewaltig. Wenn ich da lese, ich bin ergriffen. Aber das ist nur Vorspiel gewesen. Die letzte große Herrlichkeit, das wird unbeschreiblich sein. Johannes sieht schon auf der Insel Patmos aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern, allen Rassen, allen Kulturen, allen Religionen. Da kommen sie und stehen vor dem Lamme und er ist sogar erschüttert. Wo kommen diese her? Und er sagt, aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Nirgendwo anders, im Blute des Lammes. Die Herrlichkeit. Johannes sagt im Kapitel 2, das Weinwunder, das erste, was Jesus in deinem Leben tut, was er in meinem und unserem Leben tut, ist das Wunder der Verwandlung. Er macht aus Wasser Wein. So Freude kommt hinein. Und da erlebe ich schon etwas von innen, den Frieden Gottes, den die Welt nicht nehmen und die Welt nicht geben kann. Das kommt in mein Herz. Eine Herrlichkeit, diese Geborgenheit. Ich habe furchtbare Angst vor dem Sterben gehabt. Und mir ist mal als, wisst ihr, man hat so schreckliche Kindheitserlebnisse. Wir hatten Typhusepidemie bei uns im Ort und ich glaube so 15, 20 Leute aus dem Dorf sind gestorben, weil das Wasser verseucht war. Wir haben nur Brunnen gehabt, keine Kanalisation, so, und da sind so viele Leute gestorben. Und ich wusste, die Leute sind dort aufbewahrt. Und natürlich, wie Johannes halt ist, unheilbar neugierig, er guckt, was im Leichenhaus ist. Und ich steige im Leichenhaus rein, durchs Fenster. Es war nicht verriegelt groß, also man konnte da aufmachen, reinschränken. Und ich erschrecke mich und in meinem Schock bleibe ich hinten hängen. So. Und du musst vorstellen, ich war etwa 9 Jahre alt. Und als 9-Jähriger habe ich meinen Schock im Leichenhaus erlebt. Und ich sah meine Nachbarn liegen, die ich kannte, die zu uns ein- und ausgegangen sind. Und ich war so geschockt, dass die liegen. Und dieses Bild hat mich beschäftigt. Jahrelang bin ich nicht losgekommen von diesem Bild. Du liegst auch eines Tages so. Und was ist, wenn du tot bist? Und dieser Gedanke, wenn du eines Tages tot bist. Und ich bin so dankbar, als ich zu Jesus Christus kam, als er mir Frieden meine Sünden vergab, ist die Macht des Todes von mir gewichen. Dann ist mir jetzt vollkommen egal, wann ich sterbe und wie ich sterbe und wo ich sterbe. Tod, wo ist jetzt deine Macht und dein Stachel und dein Gift und deine Autorität? Ich muss mich nicht mehr fürchten. Ich weiß, ich gehe zu Jesus. Ich bin bei Jesus. Er gibt uns seine Herrlichkeit. ganz schnell noch, ganz kurz. Epheser 3, Vers 16 bis 19. Auch, dass er euch gebet nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir werden beschenkt. Eine Gebetserhörung nach der anderen. Ist das nicht herrlich? Wunder zu erleben. Gott hilft dadurch. Da kommst du in so ein tiefes Tal und dann, oh, da ringst und kämpfst und schwitzt. Und dann hilft Gott durch und sagt, Halleluja. Wieder geschafft. Wieder geschafft. Eine positive Lebenseinstellung, das ist eine Herrlichkeit. Hoffnung, da muss ich mich nicht einfach so Klimmzüge immer mir vorbeten. Sei positiv, denke positiv, rede positiv, glaube positiv. Nein, du bist in deiner Grundstimmung grundpositiv, denn das Evangelium ist gute Nachricht. Jemand sagte einmal, und ich finde es ganz toll, was er gesagt hat, ich weiß es nicht wer, aber auf jeden Fall, ich habe mir das aufgeschrieben und irgendwo mir notiert. Ich rechne mit der Wirklichkeit Jesu, wie ich mit den Zahlen rechne. Ich rechne mit der Wirklichkeit Jesu, wie ich mit den Zahlen rechne. Geschwister, wir möchten so weit kommen, dass wir mit der Wirklichkeit, mit der Herrlichkeit Jesu so rechnen, wie mit den Zahlen. Eins und eins ist zwei. Halleluja. So wie beim Abakus. Da schiebst du rüber, da kommst du auf die andere Seite eines Tages. Und dann bist du ein Millionär. Mit der Wirklichkeit siehst du, wie mit Zahlen rechnen.